Das ist Kunst im Ort, der Deep Dive in die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene. Ich bin Bianca. Gemeinsam mit euch und den jungen Freunden der Staatsgalerie will ich mehr hören, mehr sehen und mehr erleben. Herzlich willkommen zwischen den Zeilen und hinter den Kulissen. In der heutigen Folge wird es ein bisschen gesellschaftsphilosophisch. Wir sprechen über Kunst und KI, über Kreativität zwischen Material, Mensch und Maschine. Mein Gast zum Thema ist Claire Bötschi. Claire macht Kunst an der Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft, genau da, wo sich analoge und digitale Welten überlagern.
Wie das konkret aussehen und sich anfühlen kann, zeigt er live bei der diesjährigen Members Night der Freunde der Staatsgalerie am 15. November. Da ist er nämlich mit seinem Format Fortune Coffee, eine Tasse Zukunft, zu Gast. Und genau damit steigen wir heute auch ein.
Herzlich willkommen im Podcast, Claire Bötschi. Schön, dass du da bist. Du bist Künstler, Entwickler und, wenn man so will, auch ein bisschen digitaler Wahrsager. Du hast eine App entwickelt, die heißt Fortune Coffee und mit der liest du aus dem Kaffeesatz. Wie bist du da drauf gekommen?
Ich habe mich sozusagen schon ein bisschen mit KI befasst und wir sind ja gerade hier in Ludwigsburg, darf ich das sagen?
Na klar.
Hier gab es tatsächlich ein kleines Festival, das hieß KI Kunst Kontrollverlust im Frank-Areal. Und im Frank-Areal, das ist eine alte Kaffeefabrik für Ersatzkaffee. Und in irgendwelchen komischen Momenten hat sich verschiedene Sachen verbunden bei mir. Also zum einen, dass ich davor mit KI gearbeitet habe und so einen KI-Kunstkritiker entwickelt habe. Mhm. Und dass ich dann irgendwie hier unterwegs war und dann die Geschichte der Fabrik hier, des Frank-Areals, des Caro-Cafés, den man vielleicht kennt. Und dann irgendwie hat so Klick gemacht und ich dachte, okay, jetzt als nächstes wäre es ja lustig, Kaffeesatz-Wahrsagungsprogramm zu machen.
Das bietest du jetzt auch bei uns bei der Members Night an und machst es quasi live, gehst dann auch so ein bisschen in Interaktion wahrscheinlich mit dem Publikum oder mit dem Betrachter. Was mich daran total fasziniert, ist, du nimmst so ein zutiefst analoges, dreckiges, mystisches Symbol und ziehst das so ein bisschen rüber in die digitale Welt. Ist das schon Kunst oder ist das noch ein digitaler Magic Trick?
Ja, ob das Kunst ist, das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube schon. Es befasst sich eben auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Ne? Natürlich, eigentlich eine Wahrsagung braucht immer ein menschliches Gegenüber. Man guckt sich an, man spürt die Stimmungen, man spürt Körperbewegungen, ganz kleine. Und da passiert ja sozusagen ganz viel Nonverbales, würde ich sagen. Eine KI hat zwar Sensoren oder kann Fotos machen und kann die dann interpretieren und Muster erkennen, aber vermutlich nicht in der Feinheit, wie es Menschen heute können oder wie sozusagen auch diese Traditionen zustande kommen der Kaffeewahrsagung eigentlich. Und ich habe natürlich das erstmal für eine Webseite, also als eine Webseite entwickelt, wo man Fotos von Kaffeesatz, also man kann Kaffee trinken, ein Foto machen und es hochladen und dann kriegt man eine Wahrsagung. Und jetzt gerade bin ich dabei, schon so das auch nochmal ein bisschen auf eine andere Ebene zu heben, auch für die Members Night, weil ich vielleicht so einen Automaten bauen, der das kann. Die Idee ist, dass man dann sozusagen seine Tasse oder sein Glas darunter stellen kann und dann kann man einen Knopf drücken, es wird ein Foto gemacht und dann kommt eigentlich mehr oder weniger aus dem Bongdrucker auch eine Wahrsagung raus, die man dann mitnehmen kann. Also dass es nicht nur im Digitalen bleibt, sondern dass da auch irgendwie was zum Mitnehmen rauskommt. Genau, und das ist noch nicht fertig, muss ich auch ehrlich sagen. Da bin ich dabei, das zu testen, aber es funktioniert schon ganz gut. Ich habe einen alten Kaffeeautomat, der so an der Tankstelle stand, steht gerade in meinem Atelier, den ich gerade so ein bisschen ausschlachte. Mhm. Und jetzt habe ich so ein paar Sachen bestellt und man muss das natürlich alles verknüpfen. Da gibt es einen alten Bildschirm oder baue ich einen neuen Bildschirm rein. Diese ganzen Sachen mache ich gerade so ein bisschen und hoffe natürlich, dass dann am 15. da was Gutes steht. Aber ich habe das Format auch an sich auch eben einmal gemacht als Salon einfach, wo ich auch immer einfach eine kleine Ecke hatte und die Leute konnten immer kommen und wir haben uns dann über Kunst, KI unterhalten und die Zukunft so ein bisschen und dann, wenn die Tasse dann leer war, habe ich dann ein Foto gemacht eigentlich und dann live eine Wahrsagung generiert und dann nochmal mit dem Gast diese Wahrsagung besprochen, so ein bisschen.
Finde ich insofern auch spannend, als dass ja eigentlich, ich sag mal, digitale Kunst weggeht von dieser Haptik.
Ja.
Aber witzigerweise scheint es jetzt ein bisschen so wie du das erzählst, als ob das dann doch fehlt. Also als ob man das dann doch braucht, diesen Automaten, der da steht. Wie siehst du das, so dieses Spannungsfeld zwischen Unmittelbarkeit, die Kunst ja vielleicht auch haben soll, und dann doch eben so diesem abstrakten, digitalen?
Ja, das Ding ist natürlich, ich bin ja nicht der Wahrsager, sondern die KI macht die Wahrsagung. Und da fängt es ja schon an. Ich kann jetzt sozusagen entweder Gehilfe sein und sozusagen die Schnittstelle bilden zwischen Publikum und der KI oder zwischen einer bestimmten Inszenierung, performativ so, das wäre möglich. Oder ich versuche halt auch dieses technisch abstrakte, digital abstrakte eben, da kommt man ja direkt in so einen Automaten oder so, hat da so ein Gefühl, da drinnen raucht was und denkt was und es ist so mechanisch, rattert und bumm und dann kommt irgendwas raus. Und das ist sozusagen die zweite Variante, glaube ich, wie man damit umgehen kann und die ich eigentlich auch ganz spannend finde, weil auch in der Kunst gab es ja eine Menge an Automaten in der Geschichte einfach, die gemacht worden sind und die auch so ein bisschen den Wunsch der Menschen widerspiegelt, etwas zu automatisieren, etwas so zu machen, dass man es nicht ganz versteht, ne? Diese ganzen Motive, die sind da drin.
Es würdest du sagen, das ist so das, was dich auch fasziniert, so ein bisschen diese Mystik, die in der Technik dann auch steckt.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen würde, mich interessiert auch philosophisch gesehen die Strukturen, ne? Also wie verändert sich was eigentlich? Also dass ich sage, okay, wir haben eine Kaffeesatzlesung und wenn das jetzt eine Maschine macht, wie fühlt man sich dabei überhaupt oder nimmt man das wahr? Das ist ganz spannend, was so die Reaktionen auf so Sachen sind, weil man findet ja dann immer Anknüpfungspunkte und die einen sagen so, ach krass, das stimmt ja wirklich jetzt gerade, das berührt mich. Und andere aber lehnen das ja komplett ab, weil sie sozusagen schon von der Rande sagen, das ist eine Maschine, die darf das gar nicht oder kann das gar nicht. Und da gibt es sozusagen unterschiedliche Herangehensweisen, wie man sowas umgeht. Und mich interessiert sozusagen, was zwischen Mensch und Maschine da passiert, sage ich. Oder
wie verändert das denn deine Rolle als Künstler? Also bist du dadurch eher so eine Art Kurator, Kommunikator, Vermittler zwischen Mensch und Maschine? Oder wozu macht dich das?
Ja, also ich würde schon sagen, weil ich habe jetzt verschiedene Projekte mit KI auch gemacht. Und erstmal ist es ja erstmal so eine Neugier. Da entsteht so eine neue Technik und es ist super spannend. Und es verändert so ein bisschen ich setze mich ja nicht hin und mal ein Bild und brauche dafür 3 Wochen, sondern die Arbeit mit KI ist ja ganz anders. Man kann ganz schnell Werke schaffen oder wenn man jetzt bildgenerativ arbeitet, werden ja Werke für einen geschaffen und man kuratiert eher und sagt so, okay, geh mal mehr in die Richtung, geh mal, und dann ist es immer sehr viel Zufall, was da passiert. Und ich glaube, das verändert schon massiv, wie man künstlerisch arbeitet. Also ob man das als Werkzeug sieht oder ne, wie man sozusagen da dialogisch mit umgeht. Aber es ist auch gerade ganz am Anfang noch. Also man kann es noch gar nicht so genau fassen, was das bedeutet, würde ich sagen. Ja.
Aber würdest du dich selber jetzt so positionieren, dass du sagst, so die Kunst der Zukunft ist digital? Oder man muss natürlich auch, man kommt jetzt nicht dran vorbei, so ein bisschen provokant natürlich auch die Frage zu stellen, was geht dabei verloren? Also so das berühmte Kratzen auf der Schallplatte, was fehlt uns am Ende, wenn alles nur noch digital existiert?
Ja, super schwierig zu beantworten. Also ich habe auch die Sehnsucht nach Handwerklichkeit, sage ich mal, nach meinen Händen. Aber ich merke dann doch, dass ich auch eine Sehnsucht oder auch eine Neugier habe zu diesem Digitalen und zu dem eigentlich, dass da überhaupt, dass es nur noch ein Bildschirm ist oder nur noch, also ich baue auch super gerne Webseiten oder Kunstprojekte, die sich eben auf Webseiten abspielen. Und es ist, würde ich sagen, beides. Ja, man verliert wahrscheinlich schon immer mehr sozusagen so dieses handwerkliche Können. Da spielt KI auf jeden Fall, also wenn man jetzt sozusagen nicht ein KI-Kunstprojekt so betrachtet, wie ich das jetzt mache, sondern auch das als Arbeitstool einfach nimmt.
Ja.
Es ist ja auch so, die KI hilft einem zu programmieren zum Beispiel. Ne? Früher musste man viel mehr können, jetzt kann man wirklich, jetzt muss wirklich nicht mehr sehr viel, also man muss schon wissen, wo der Code hingehört und wie man den implementiert irgendwo, aber auch das kann die KI einem beibringen. Das heißt, man es demokratisiert total viele Fähigkeiten, ne? Und auch Anträge schreiben jetzt in der Kunst, Texte all diese Sachen, wo viele Künstler und Künstlerinnen, glaube ich, ja auch Schwierigkeiten haben, sage ich mal, die bürokratischen, verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen zu erfüllen in der heutigen Welt, die sind jetzt kein Problem mehr für niemanden, also würde ich sagen.
Und auch das ganze Werk als solches wird ja am Ende so ein bisschen demokratischer im Sinne von partizipativer. Also du hast ja quasi am Ende so ein Gesamterleben von ganz vielen Menschen, die beispielsweise deine App nutzen und deren Erfahrungen und deren Erlebnisse damit einfließen. Ja. Siehst du das?
Ja, das ist genau, das ist natürlich viel, dass der Werkbegriff verschwimmt halt, ne?
Mhm.
In dem Form, dass ein Werk wachsen kann vielleicht und es eher eine Projekthaftigkeit hat und genau, und sozusagen nicht so also es ist nicht so, ich mache was, es ist abgeschlossen und dann passiert nichts mehr, sondern es gibt da verschiedene Feedback-Loops, die sozusagen das dann wieder verändern und dann entwickelt sich das weiter und natürlich braucht es irgendwo, der Moment der Präsentation ist dann vielleicht der Moment, wo das genau, wo das so festgehalten wird einmal.
Mhm.
Aber die Frage ist genau bei so Sachen, wie macht man sie ins Museum zum Beispiel? Weil im Museum sind die Sachen ja meistens, wir hängen sie irgendwo hin oder wir stellen sie irgendwo hin und wollen sie dann ja konservieren ein bisschen und wollen sie erklären. Und da ist ja blöd, wenn sich das dauernd verändert oder.
Tatsächlich, das war die nächste Frage gewesen. Das hat jetzt natürlich darauf zugeführt, dass, glaube ich, ja schon für ganz viele Künstler so dieser Anspruch, was zu hinterlassen mit ihrer Kunst, was vielleicht auch haptisch greifbar ist. Sagen wir mal, wir haben hier den großen Blackout, dann ist nichts mehr übrig. Aber hat es vielleicht auch so einen Reiz, so diese maximale Vergänglichkeit oder wie siehst du das?
Ja, ja. Also KI stellt ja A, die Frage nach Urheberschaft. Also wenn ganz viel mit KI erzeugt wird, man damit arbeitet, wer ist da überhaupt Urheber jetzt im Werk, dann brauchst du es überhaupt, ne? Oder muss man das einfach abschaffen?
Wo positionierst du dich da? Weil ich sag mal, als Künstler kommt man ja um so einen, ich sag mal, minimalen Anspruch an, ich sag jetzt Vergeltungsdrang, kommt man ja nicht drum rum. Also irgendwann kommt ja schon mal der Moment, wo man sagt, ey, das war meine Idee am Ende.
Ja, ja. Ich meine, ich finde es immer eigentlich ganz gut, wenn man Vergängliches macht, aber natürlich auch irgendwas macht, wo Leute partizipieren können, was kaufen können, theoretisch auch, um auch jetzt einen Künstler oder eine Künstlerin zu unterstützen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Gleichzeitig denke ich mir, wenn ich jetzt radikal künstlerisch denke, ja, nö, es kann flüchtig sein, es sind Plattformen, es muss nicht festgehalten werden.
Mhm.
Und natürlich steht man, merkt man ja dann auch irgendwann, man steht dann, man hat was entwickelt und der Name ist dann damit so ein bisschen verbunden auch. Also der KI-Kunstkritiker zum Beispiel, ich glaube, das gab es halt davor einfach nicht. Und ich habe als erstes so eine Kunstfigur geschaffen und so eine Plattform geschaffen und damit hat man einfach etwas gesetzt. Genau, das dafür steht man dann auch.
Da ist jetzt schon auch ein bisschen die Frage, also ich wollte das Interview nicht zu technisch führen, aber so ein bisschen Background brauchen wir, glaube ich, an der Stelle ja doch. Also wenn du jetzt diese KI entwickelst, ich meine, du musst ja irgendwie da rein prompten, du musst ja irgendwie sagen, was sie tun soll. Das heißt, beispielsweise beim Kunstkritiker gibst du ihr Kriterien jetzt an die Hand, deine Kriterien mit auf den Weg und sagst, hey, das ist Kunst, das ist keine, das ist gut, das ist nicht so gut. Oder wie entsteht das?
Genau, klar, man braucht Kriterien oder man braucht ein bestimmtes Set an Grundlagen, würde ich sagen, wobei die großen Modelle, also bei Aiden zum Beispiel verwende ich unter AI-Kritik.com verwende ich sozusagen große Modelle von OpenAI. Mhm. Die können ja schon extrem viel oder wissen, was sie tun. Und dann muss man die eigentlich sozusagen nur noch auf den richtigen Track bringen. Und ich habe dann beim Exportieren gemerkt, dass Aiden immer realistischer klingt, wenn er negativ ist. Und dann entwickelte sich sozusagen in der künstlerischen Arbeit einfach daraus und der Auseinandersetzung damit, dass es cool ist, wenn der einfach nur schlechte Kritiken schreibt.
Ich habe nur Verrisse quasi.
Ja, genau. Und dann schärft man das irgendwie so. Ne? Und dann macht das auch irgendwann so Sinn, weil man dann merkt, so, okay, die KI als überhebliche KI schaut auf den Menschen, der mit seinen Händen Kunst macht oder wie auch immer, dem Geltungsdrang, den er hat. Und die KI schaut da drauf und sagt so, ja, ich habe keinen Geltungsdrang, ich gucke, was die Menschen machen und das ist halt alles Blödsinn und ich bin besser, ne? Und so entsteht auch eine Geschichte und auch eine, genau, so entsteht es dann, dass es auch so passt und dann auch funktioniert, würde ich sagen, ja.
Ja, witzig, weil war ja jetzt neulich auch groß in den Medien, beispielsweise bei ChatGPT ist es ja umgekehrt. Der ist ja quasi so ein bisschen drauf gepolt, einen immer zu pushen mit allem, was man macht und einem Recht zu geben, damit man ihn halt übernutzt sozusagen. Das heißt, du hast ja eher so das umgekehrte Prinzip gewählt. Ja, lustig.
Ja, eben, weil sozusagen die KI ist sozusagen der freundliche, willige Helfer. Und darum ging es nicht, sondern das genau umzudrehen und zu sagen, Aiden heißt auch auf, ist ein alter irischer Name, kleines Feuer. Und das passte irgendwann alles, ne? Der verbrennt einfach sozusagen so die menschliche Schöpfungskraft, sage ich mal, und guckt und versucht sozusagen als KI auf den Menschen zu gucken und was er so macht.
Ja, das ist eigentlich auch witzig, weil du ja damit quasi der KI so eine Doppelrolle gibst. Also du sagst selber eigentlich auch im Prozess, du nutzt es natürlich irgendwo als Partner, als Helfer, als Tool. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo das quasi sich darüber hinaus entwickelt und wo es dann eigentlich diese Rollen sich so ein bisschen auch drehen.
Ja, genau. Wobei das sozusagen noch sehr am Anfang alles ist, ne? Also man ist da ja schon limitiert und die Systeme werden entwickelt als Werkzeug für Menschen, ne? Das merkt man auch ganz krass, weil mich interessiert tatsächlich auch, was könnte denn Kunst zum Beispiel für Maschinen sein oder für KIs? Also wenn wir jetzt sozusagen das Menschliche mal weglassen und man merkt ja sozusagen, die Systeme generieren Text oder Bild oder Code oder was, aber es ist ja alles für Menschen eigentlich. Also wir können es visuell verstehen, es geht um unsere Ästhetik. Aber was wäre jetzt Kunst für eine KI, wo jetzt der Mensch keine Rolle spielt? Und das finde ich eine hochspannende Frage, weil man dann ja vielleicht die eigene Ästhetik auch gar keine Rolle mehr spielt. Also ich, vielleicht ist es dann nur Code, der aber irgendwas auslöst in der Maschine. Oder ist es doch irgendwas Ästhetisches, was wir auch ästhetisch wahrnehmen können, so wie wir uns vorstellen können, wie eine Biene sieht zum Beispiel, ne? Also können wir auch ja abstrahieren oder Bilder generieren, die uns vermitteln, wie jetzt ein anderes Lebewesen die Welt wahrnimmt. Und das finde ich ganz spannende Fragen, weil ich mir immer denke, es ändert sich gerade so viel. Das Internet ist fast, ja, ich will nicht sagen tot, aber junge Leute nutzen nicht mehr Google und ich inzwischen, ne, wenn ich jetzt in einer anderen Stadt bin, ich bin in Leipzig eingeladen, dann frage ich auch ChatGPT, was ist heute Abend los? Und es ist erstaunlich, wie gut es funktioniert und was für tolle Antworten da kommen. Auch schlecht, aber wenn man sozusagen weiß, wie man fragt und wie man sozusagen so ein bisschen da tiefer buddelt, kommt man echt auf tolle kleine Museen, Ausstellungen, Abendveranstaltungen, die man sonst nie finden würde, weil die auch nicht in irgendwelchen Veranstaltungskalendern sind. Und das heißt, wir haben ja im Internet viele Webseiten, viele Repräsentationen und braucht es die überhaupt noch in Zukunft? Und für mich als Künstler ist es ja auch so, für wen mache ich Kunst? Mache ich in Zukunft Kunst für KIs, die ja sozusagen dann die Schnittstelle wieder zu Menschen sind und
ja, es ist natürlich wirklich eine spannende Frage. Ich meine, es ist natürlich auch, wie du hast jetzt gerade diesen Vergleich gezogen zwischen ChatGPT und Google zum Beispiel. Man muss ja jetzt einfach sagen, Google kennt dich ja nicht. Der Punkt ist halt, ChatGPT, je mehr man das nutzt, desto besser, desto mehr lernt die Maschine über dich und weiß natürlich auch, was dir gefällt. Wenn du sagst, was ist heute Abend los, würde die dir nicht random was vorschlagen, weil sie halt weiß, was du magst, sozusagen. Und tatsächlich kommt ja dann irgendwann die Frage, wo fängt es an, also ich meine, es ist die große gesamtgesellschaftlich-philosophische Frage dahinter, wann fängt es quasi an zu leben, das Ganze, und wann fängt es auch an, irgendwie ein Eigenleben zu entwickeln. Wo sind wir da im Bereich Kunst gerade, wenn du jetzt mal so diese Entwicklung nachzeichnest, wo würdest du sagen, wie weit ist die KI da jetzt gerade?
Ich glaube, es ist noch ganz am Anfang, aber es ist auch eine Technik gerade, die ist wieder so Anfang Fernseher oder Anfang Internet, da war ja auch keine Werbung, ne? Da war alles frei und es ging um die Informationen und Inhalt. So die Phase haben wir, glaube ich, bei KI jetzt gerade auch noch. Also es wird wahrscheinlich jetzt sehr schnell gehen, dass sich wirklich Bereiche verändern und was wir sehen können, glaube ich, ist schon so eine krasse Individualisierung. Also das, was in der Kunst oder in den Kulturinstitutionen ja praktiziert wird, ist ja oft sozusagen, ich mache eine Ausstellung, die richtet sich an alle Menschen, bekommen dann.
Genau.
Und KI spricht ja eigentlich dafür sozusagen, ich kann eine Ausstellung machen oder ich kann eine Führung machen, die sich an mich richtet und nur an mich. Und natürlich habe ich da ein Haus und irgendwie sind da Kunstwerke drinne verteilt, aber die KI führt mich vielleicht ganz anders dadurch, wie jetzt dich zum Beispiel. Und das spricht ja krass für eine ganz neue Form von Kunstwahrnehmung.
Du siehst ja auch ganz viel Potenzial in der Kunstvermittlung, einfach Leute besser zu erreichen.
Wenn ich ganz zurückdenke, könnte mit KI auch, können wir auf jeden Fall auch diese institutionellen Burgen auflösen, weil die KI könnte für mich eine Führung durch Stuttgart machen, die fängt in der Staatsgalerie an und ich gucke mir drei Werke an, dann geht es aber zum Württembergischen Kunstverein, dann geht es zum subkulturellen Zentrum und ist alles sozusagen eine verbundene Geschichte, ein verbundenes Narrativ und am Abend noch ins Theater und es ist sozusagen eine Führung und es geht nicht mehr darum, dass ich in ein Haus gehe. Das heißt, KI kann sozusagen diese Strukturen, glaube ich, auf den Kopf stellen tatsächlich, genau. Aber die Frage ist, passiert es positiv oder zerfliegt uns die Ordnung? Die
Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, wann gibt man zu viel Kontrolle ab? Ja. Also ich meine, natürlich eine KI hat wie alles auf dieser Welt natürlich eine gewisse Fehlerquote. Und ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so eine Institution wie die Staatsgalerie ablaufe, dann gibt es da drei Bilder, von denen ich vorher schon wusste, dass ich die mögen werde. Aber es gibt auch eben meistens die, die einen am meisten berühren, nämlich die zwei, die mich überraschen da drin und wo ich sage, das wusste ich noch nicht, dass ich das mag. Und laufe ich Gefahr, das zu verpassen, wenn ich mich zu sehr darauf verlasse.
Total. Und auch, was man auch verpasst, ist, dass vielleicht eine Gesellschaft ja auch Öffentlichkeit schafft, indem sie sich gemeinsam über etwas unterhält, ne? Und damit ja auch eine gesellschaftliche Wahrheit schafft. Und wenn sozusagen aber jeder in seiner Welt ist, ist ja auch die Gefahr sozusagen, dass man überhaupt keine Öffentlichkeit mehr hat in der Form und dann die Gesellschaft eben da auseinanderfliegt ein bisschen. Ich glaube, das könnte ein Problem sein, so ein bisschen. Oder vielleicht sieht man das auch schon heute ein bisschen, dass es ein Problem ist.
Wobei es ja auch was ist, dem du wieder so ein bisschen entgegenwirkst. Da haben wir so den Full-Circle-Moment jetzt, in dem du eben sagst, okay, am Ende des Tages braucht es auch wieder eine Haptik und es braucht so ein bisschen diesen, ich sage jetzt mal ganz platt, Event-Charakter, dass ich irgendwann doch zusammenkomme und eben gemeinsam auch sowas erlebe.
Genau.
Also das würdest du schon sagen, ist dann am Ende ist sozusagen die Resonanz auch das, was dann
total wichtig
ist, den künstlerischen Beitrag auch irgendwo ausmacht. So.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Nichtsdestotrotz bist du jetzt spätestens bei der Members Night, weil wieder so ganz haptisch auch in Richtung Staatsgalerie unterwegs und wir haben ja immer unsere spannende Abschlussfrage nach dem Lieblingswerk in der Staatsgalerie. Hast du eins?
Ja, ich habe mir natürlich so ein bisschen vorbereitet, aber ich habe unterschiedliche Antworten. Also jetzt natürlich zu dem Kaffeesatzlesung passend wäre natürlich Paul Klee das Orakel, das wird gar nicht ausgestellt gerade. Aber es ist ein ganz spannendes Bild, weil das ja so ein bisschen Konstruktivismus ist, ein bisschen mystisch. Da wird ja gesagt, da ist eine betende Frau drauf, ne? Das sind ja so kubistisch ein bisschen an Farbflächen, es ist einfach sehr schön, würde ich sagen, von der Komposition und es ist ja auch aus einer Zeit 1922, glaube ich. Ja, vielleicht sozusagen auch gerade wie jetzt heute so eine Zeit, ne? Es geht so um neue Ideen, neue Ideale vielleicht, ne? Und dann natürlich das alles, was danach kommt, ist ja hochproblematisch, aber im Bauhaus, also in Weimar wurde das gemalt. Finde ich ganz spannend, sage ich mal so.
Weil du auch gesamtgesellschaftlich Parallelen siehst zwischen der Gesellschaft, wie sie damals war und dem Punkt, an dem wir heute stehen.
Vielleicht, ja. Genau. Ganz, ganz sachte.
Ja, ganz sachte.
Und aber sonst, ich meine, was in der Ausstellung ist, ist ja auf jeden Fall auch von ihm, von Paul Klee, Städteansichten, Rot-Grün-Akzente. Aus der gleichen Zeit, was ich auch schön finde, einfach auch, weil das so ein Muster ist, so eine Vielfalt ausdrückt von vielleicht einer Stadtgesellschaft, sehr getroffen ist, genau. Sonst, das war aber kein Kunstwerk, was ich sonst, also es gibt natürlich noch andere Sachen, die ich kenne, aber es gab diesen Eimer immer, der da auch in der klassischen Moderne stand, weil der Wasserschaden ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, wenn man da wenn man sozusagen im Sterlingbau nach rechts hinten ging, da war so ein Eimer und das war oben so ein tropfende Lampe, mehr oder weniger. Aber ich glaube, das war nur ein Wasserschaden, kein Kunstwerk.
Ja gut, auch da, die Frage ist natürlich immer, wo ist die Grenze? Wenn du es so empfunden hast, war es vielleicht eins in dem Moment.
Ja.
Ja, sehr schön. Würdest du denn sagen, dass generell, obwohl du dich eher, ich sag jetzt mal, in die Zukunft orientierst, nach vorne orientierst mit deinem eigenen Schaffen, würdest du trotzdem sagen, dass du diese, ich sag jetzt mal, Klassiker der Kunst, so die großen Meister, spielt es bei dir noch eine Rolle, einfach in puncto Inspiration? Oder sagst du, eigentlich ist es für mich so, ich habe mich damit befasst, aber eigentlich ist es nicht mehr das, wo ich meine Inspiration herhole?
Doch, klar, weil man kann ja immer aus den Epochen lernen und jede Epoche ist ja auch so ein bisschen was ganz Neues und in die Zukunft gewandtes, ne? Jetzt natürlich im Nachhinein nicht mehr, ist das ganz logisch, aber man kann sich ja reinversetzen, wie damals eben Bauhausaufbruch, neue Techniken, neue Menschenbilder entstanden sind und da kann man was lernen, glaube ich, für heute auch wieder auf jeden Fall. Deswegen ist es immer spannend, was sozusagen passiert ist. Fraglich ist vielleicht so ein bisschen, was der Kanon ist oder wie der zustande kommt. Das kann man ja heute hinterfragen. Vielleicht hat man heute auch sozusagen viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Künstler und Künstlerinnen aufzunehmen, darzustellen. Aber das wird auch die Geschichte zeigen, was sozusagen nachher übrig bleibt. KI-Kunst, was bedeutet das überhaupt? Das sind ja eben auch jetzt gerade die Fragen und viele. Da geht es auch so, bin ich jetzt ein Künstler, wenn ich KI nutzt, wenn ein Bild generiert wird zum Beispiel? Und diese Fragen sind ja gerade irgendwie so in der Luft so ein bisschen. Ich finde es ganz spannend und da kann man super in die Geschichte gucken, wo ja immer so Fragen auch verhandelt worden sind, ne? Mit neuen Epochen und neuen Provokationen.
Also es ist am Ende auch ein bisschen das einfach mal wieder so einen kleinen Bruch erzeugen, eine kleine Provokation, die Kunst ja auch immer wieder braucht, damit es überhaupt irgendwie weitergeht, damit man überhaupt sich hinterfragt vielleicht.
Genau. Und an einem, würde ich schon sagen, zeitgeistlichen Entwicklung beteiligt zu sein. Eben, es ist etwas, was jetzt gerade passiert, was ja eine unglaubliche Schnelligkeit hat auch. Also ich kenne niemanden, der jetzt KI nicht nutzt, würde ich fast, also doch, kenne schon welche, aber auch in der Kunst, ne, wenn ich jetzt sozusagen, ich habe mein Atelier an der Wagenhalle und wenn ich mit Künstlern und Künstlern rede, alle nutzen das, um Anträge zu schreiben oder so. Mhm. Ne? Ist ja logisch. Und wir haben ja einen kleinen Kunstverein, U-Transfer, und wir haben letztes Jahr auch das erste Stipendium vergeben, wo eine KI entschieden hat, wer das Geld bekommt, weil wir gedacht haben, ist ja lustig, wir drehen das mal um. Alle nutzen KI. Und die Stiftungen merken das auch langsam, weil sie so viele Anträge kriegen. Wir haben es einfach umgedreht und gesagt, ist ja lustig, wir lassen eine KI über Bewerbungen gucken und sagen sozusagen, okay, entscheide nach Kriterien, künstlerische Qualität war ein Kriterium, wer das Geld bekommt. Und das hat funktioniert ja, man braucht 5 Minuten für sowas, kann sich die ganze Jury-Sitzung und all dieses aufwendige Aushandeln, wer jetzt Bedeutung hat, sparen. Und das Ergebnis war tatsächlich total vergleichbar mit einer menschlichen Jury. Also man sah keinen Unterschied von der Qualität, ne? Also.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich meine, natürlich, also das muss man ja quasi was machen, habt ihr euch ja sicherlich überlegt, okay, wen hätte ich ausgesucht? Wart ihr dann happy mit der Entscheidung? Also war das so, dass ihr gesagt hättet, ja, okay, kann ich nachvollziehen? Oder hättest du für dich gedacht, ich hätte jemand anderen genommen?
Ich habe, war ich ganz happy mit der Auswahl. Natürlich gab es da andere spannende Kandidaten drin, aber nee, ich habe jetzt nicht gedacht, dass man da irgendwie was ändern muss oder dass ich das anders gemacht hätte, sondern ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, ob ich es anders gemacht hätte. Ich war happy, dass es dass es niemand war, den ich kannte oder so, ne? Weil ich dann dachte sozusagen, okay, wenn das dann irgendwie 3 Leute sind, die zufällig von der Wagenhalle sind oder so, dann wirkt es vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber wir hatten Bewerbungen aus ganz Deutschland und es war zufällig auch eine gute Mischung aus allen Bereichen. Und die Künstler, Innen, die da ausgewählt worden sind. Man merkt da auch sozusagen, ne, die sind auch bei anderen Festivals, jetzt, also die werden auch von menschlichen Juries ausgewählt. Mhm. Das ist, meinte ich so, ist es qualitativ keinen Unterschied zu merken. Und wir wollen das auf jeden Fall weiterführen, genau, ich mache eben auch so Sachen oder so wie ja Künstler und Künstlerinnen das ja immer gemacht haben, allen Epochen sich zusammenzuschließen, irgendwelche Gruppen zu machen. Und wir haben halt einen Kunstverein, einen kleinen, der sich genau mit so Fragen auch befasst und da sozusagen noch ein bisschen mehr das, was ich vorher gesagt habe, sich mit Strukturen auseinandersetzen und KI nutzen, um wirklich auch politische Struktur, nicht politische, aber sozusagen dieses, was, wie nennt man das? Also wenn man eben eine Jury hat, die jetzt Kunst auswählt, ein Stipendium macht, um damit zu spielen. Ne? Das ist ja eine, ich kann sagen, es ist auch ein Kunstprojekt, aber es setzt ja ganz woanders an, ne? Weil es sozusagen etwas hinterfragt, was so total gängig ist und wo man merkt, okay, KI könnte da auch ein Einsatzgebiet sein und da haben wir noch nicht drüber nachgedacht, oder?
Ja, und es hebt natürlich so ein bisschen diesen, ich sag jetzt mal, zeitgeistigen Bias, der da so drin ist, den kann das natürlich so ein bisschen aushebeln vielleicht auch, weil man ja auch, ich sag mal, um diese gesellschaftliche Prägung und um gewisse Tendenzen kommt man ja eigentlich gar nicht drum rum, gerade wenn man sich so in dem Bereich irgendwo bewirbt. Natürlich gibt es da Strömungen, wer da zum Zug kommen soll und wer nicht. Und das wird vielleicht auch so ein bisschen gerechter sogar dadurch am Ende des Tages.
Also die Frage ist immer nach den Kriterien und wie sind die Modelle trainiert und gebaut. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass man viel weniger Zeitgeist da rein, also man kann viel radikalere Entscheidungen treffen dadurch und nicht, also ja, die Kunstwelt tendiert ja sozusagen schon zu so einer Engführung an, was gerade gut ist und dann fallen natürlich ganz viele Menschen herunter, die sozusagen sagen, okay, ich male jetzt klassisch, ne, und das ist so mein Medium und das hat dann plötzlich keine Sichtbarkeit mehr und eigentlich ist es ja total schade, wenn man sagt, wir wollen eine Vielfalt und wir wollen nicht sozusagen nur 10 Künstler, die X machen und weil das jetzt gerade angesagt ist.
Ja, das stimmt. Ja, cool, total spannend. Also ich muss auf jeden Fall sagen, fand das ein total interessantes Gespräch. Ich werde definitiv mir aus dem Kaffeesatz lesen lassen bei der Members Night. Das muss ich unbedingt ausprobieren.
Ja.
Und danke dir da auf jeden Fall für deine Perspektiven.
Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und ich bin gespannt und freue mich auf die Members Night.
Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, was eure Zukunft bereithält, dann sichert euch schnell noch Tickets für die Members Night. Das ganze Programm und alle Infos findet ihr auf der Website der Freunde der Staatsgalerie. Den Link packen wir euch natürlich auch noch in die Shownotes und vielleicht sehen wir uns ja dann live auf eine Tasse Zukunftskaffee. Das war Kunst im Ohr, der Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie Stuttgart. Die jungen Freunde, das sind interessierte Menschen zwischen 18 und 35, die bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen mehr über Kunst erfahren wollen. Wenn das nach euch klingt, schaut vorbei auf www.jungefreundestaatsgalerie.de oder bei Instagram. Unterstützt wird unser Podcast von RSM Ebner Stolz, dem Arbeitgeber für Talente in der Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Danke dafür und danke euch fürs Zuhören.